Und für mich war immer abgespeichert, ich muss funktionieren. Wenn ich nicht funktioniere, und das hört sich vielleicht dramatisch an, aber das habe ich ganz krass gespürt, als dieses Thema auf den Tisch kam, wenn ich nicht funktioniere, sterbe ich.
Welcome bei Entsoul This, dem Podcast für Frauen, die alles wollen.
Mehr Erfolg, mehr Freiheit, mehr Geld, mehr Sexiness, mehr Play. Simply more of fucking everything. Go get it, Entsoul It Is.
Hola, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von And So It Is. Glücklicherweise bin ich ja mal wieder nicht alleine am Start, sondern habe meine wunderbaren Co-Hosts mit dabei. Ich musste jetzt erstmal drücken, es hat eine Sekunde gedauert. Ich freue mich total, euch wieder begrüßen zu dürfen und vor allen Dingen wieder Hallo zu Katharina und zu Marina sagen zu dürfen. Wir haben heute ein ganz, ganz spannendes, aber auch echt ein Thema dabei. Wir wollen nämlich heute mit euch darüber sprechen, was wir alles von unseren Müttern mitgenommen haben. Und ich weiß, dass die sogenannte Mutterwunde, die Witch Wound und all das ist jetzt sehr inflationär unterwegs, aber es ist nicht ohne Grund in aller Munde, denn es beeinflusst nachhaltig so ziemlich jede Person auf diesem Planeten, ob es ihr bewusst ist oder nicht. Und wir haben uns darüber ja schon mal Gedanken gemacht und deswegen möchte ich ohne weiteres Rumgerede einfach mal anfangen und mal die Marina fragen, wie es denn mit ihr und ihrer Mutter so gelaufen ist und was sie glaubt, was sie nicht nur negativ ist. Wir wollen es an dieser Stelle echt nicht nur auf das Negative, aber auch an eher hinderlichen, energetischen Ballast von ihrer Mama so mitgenommen hat. Marina, magst du mal anfangen?
Ich fange an. Also ich finde es auch ganz wichtig, jetzt erstmal den Rahmen zu setzen für, wir gehen jetzt hier nicht rein und machen irgendwie einen auf, meine Mutter war so böse und was weiß ich was, weil ich glaube einfach und jetzt selber auch als Mama gesprochen, wo wir hier alle in der Runde auch Mamas sind. Wir machen alles nach bestem Wissen und Gewissen.
Amen.
Ich sage immer so mit meinen anderen zwei besten Freundinnen, sage ich immer, naja, das Gute ist, all das, was wir versauen, wir wissen, wo wir danach unsere Kinder hinschicken können, die es dann wieder richten, ja. Ich finde, das ist natürlich einfach auch nochmal eine Perspektive, die ein bisschen mehr Entspannung da in dieses ganze Thema reinbringt, weil ich weiß, dass das für ganz viele ein richtig, richtig tiefes Thema ist von, oh Gott, hoffentlich gebe ich meinem Kind nur die besten Sachen mit und ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht möglich ist, also nicht mehr in diesem Leben wahrscheinlich. Genau. Aber das ist so, das, worauf ich jetzt zuallererst mal hinaus will, bevor wir jetzt in dieses Thema überhaupt einsteigen, weil, ne, es kann ja auch sein, dass unsere Mamas zuhören. Also bei meiner Mutter
ganz
ist
sicher.
Sehr wahrscheinlich, ist ein raving Fan. Die sagt immer alles, was ich mache, was ich auch echt richtig, richtig schön finde, auch zu merken, ja, wie stolz sie auf das ist, was ich erreicht habe. Wahrscheinlich auch gerade aus der Perspektive, weil sie ja wie keine andere weiß, wie es uns auch ergangen ist, wie ich aufgewachsen bin, was für schwierige Situationen wir auch miteinander durchhaben. Und da freut es mich immer, wenn sie dann immer ganz stolz erzählt, was ich so mache und so. Ne? Das ist schon auch schön, ja. Und ich glaube, wenn ich so für mich zurückblicke auf meine Kindheit oder auch später auf das Verhältnis zu meiner Mutter, war dieses Verhältnis immer ganz stark geprägt von Stärke. Also innere Stärke. So dieses, ich gebe nicht auf, ich mache immer weiter, es ist völlig egal, was sich im Außen zeigt, ich gehe da durch, ich gebe mein Bestes. Und ich glaube, das war für mich so diese stärkste Prägung. Was natürlich dann, wir wissen ja, ne, die Medaille und zwei Seiten, auch ein bisschen dazu geführt hat, dass bei mir, und das kam jetzt auch, ne, wir haben ja schon offen drüber gesprochen, dass wir alle drei auch in einer Traumatherapie sind. Was da dann eben rauskam, war, dass ich schon ganz früh natürlich auch die Verantwortung übernommen habe. Ja, also ich bin vom Typ her einfach eine starke Persönlichkeit, eine gefestigte Persönlichkeit. Und ich glaube, durch all die Dinge, die meine Mutter in ihrem Leben auch einfach erlebt hat, erlitten hat, konnte sie diese Stabilität in dem Maß gar nicht mehr bieten. Also habe ich es eben übernommen. Und für mich war immer abgespeichert, ich muss funktionieren. Wenn ich nicht funktioniere, und das hört sich vielleicht dramatisch an, aber das habe ich ganz krass gespürt, als dieses Thema auf den Tisch kam, wenn ich nicht funktioniere, sterbe ich. Und das war, glaube ich, für mich jetzt im Nachhinein betrachtet, einfach wirklich daraus, dass ich eben nicht diese Stabilität und diese Sicherheit in meiner Kindheit gespürt habe. Da ist jemand, der kann mich halten. Da ist jemand, der kann mich beschützen und tragen. Nicht, dass sie es nicht gekonnt hätte. Ja, glaube ich schon. Aber ich glaube einfach zu der Zeit, wo so viel bei ihr im Außen, aber auch emotional war, konnte sie das nicht tragen. Und im Nachhinein natürlich ist das was, was mich geprägt hat, was mich immer weitergebracht hat, was mich auch dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, was mich aber auch immer wieder auch an den Rande von der Erschöpfung gebracht hat. Ja, also wenn du glaubst, du musst sterben, wenn du nicht funktionierst, dann bringt dich das an den Rande der Erschöpfung. Und wenn ich überlege, so für mich die krasseste Situation jetzt auch im letzten Jahr, wo ich das so richtig gemerkt habe, war einfach die Situation, als mein Mann, der Robert, einen Herzinfarkt hatte. Und es wirklich kritisch war, ob er überhaupt überleben kann. Und da in diesem Moment ist mir so krass mein Muster, dieses Funktionieren bewusst geworden, wie ich alles gehalten habe, wie ich ihn gehalten habe, wie ich den Kleinen gehalten habe, wie ich mein Unternehmen gehalten habe. Ich habe alles weitergemacht wie vorher. Ich habe mir keinen Tag Auszeit gegönnt, keine Pause, kein Nix, sondern einfach wirklich versucht, diese ganzen Bälle da zu jonglieren. Hauptsache, ich komme nicht aus diesem Funktioniermodus raus, weil ich wirklich diese krasse Verknüpfung hatte. Wenn ich da rauskomme, ist alles vorbei. Ja, dann ist Robert tot, dann bin ich tot, dann ist wild. Also das war krass, ja. Und kurz danach habe ich einfach für mich entschieden, das ist nicht normal. Da muss ich einfach echt mal tiefer gucken, weil es wirklich dann auch an die Substanz geht. Ne? Und jetzt, glaube ich, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ne, das ist so mein Core-Thema, dieses immer funktionieren zu müssen. Ja, und jetzt zu merken, ich komm da so ein bisschen raus und plötzlich weniger in diesem Funktioniermodus zu sein, mehr in diesem Fühlmodus zu sein. Ich bin die ganze Zeit fix und alle. Ich denke immer, Mann, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese ganzen Emotionen. Lass mich einfach weiter funktionieren. Ich weiß, ne, dass das nicht der Sinn der Sache ist oder so. Oder ich strebe das auch irgendwie nicht an. Aber wo ich echt merke, so, Frau Holler, ey, also dieses immer funktionieren zu müssen, das schützt dich dann schon auch vor all den Dingen, die dann auf dich zukommen, wenn du dir plötzlich erlaubst, mal nicht zu funktionieren, einfach mal zu fühlen und die Dinge zu durchfühlen. Was natürlich mega Momente hier in unserer Familie und auch mit meiner Firma gebracht hat, aber ist auch anstrengend gewesen. Ja.
Aber die Kehrseite von diesem immer funktionieren, letztlich, was bedeutet denn emotional zu funktionieren? Das ist eigentlich mit anderen Worten das, was du gesagt hast. Man hat halt keine Peaks, weder nach oben noch nach unten. Und man kann, ich glaube, es ist wesentlich ungesünder, ein Leben zu haben, was nach oben keine Peaks hat, als eins, was immer mal wieder Peaks hat, die wirklich nach unten raushauen, wo du dann aber auch wieder nach oben schnellen kannst. Also wenn du dich so quasi konstant, wie wenn man oder wenn man sich so umschaut, also wenn man sich konstant in der Mittellinie befindet, das ist, glaube ich, auf Dauer maximal ungesünder, als wenn du dir gestattest, diese Tiefen und aber auch die Highs zu fühlen, weil in einem High bist du kreativ, in einem High bist du auf Expansion. Das ist in einem Low, wo wenn du nur in einem Low bist, schwer möglich. Da bist du ja in hauptsächlich in Überleben, das geht auch, aber da ist das nicht der Fokus. Aber man braucht immer mal wieder diese Highs, diese, was ist eigentlich ein High? Ich tue ja fast so, als wäre das was Besonderes, ein High. Aber offen zu sein für Emotionen ist ja unser Original State. Das ist die Werkseinstellung. Wir sind so voreingestellt. ne, es kommt kein Baby auf die Welt und sagt, ich schreie jetzt nicht, weil ich Hunger habe. Und ich höre auf zu lachen voller Freude, weil ich will hier keine Hais haben. Also es ist unsere absolute Werkseinstellung. Ne, ihr kennt das alle, ihr habt Kinder. Mein Sohn hat sich totgelacht, einfach weil ich genossen habe. Niesen, das hat er sich kaputt gelacht, wenn wir genossen haben. Ja, und natürlich, wenn du dann nicht innerhalb von 30 Sekunden, wenn er Hunger hatte, das Essen parat hattest, hat er die Bude kaputt geschrien, weil es hatte Hunger, ja. Also, aber das ist unser natürliches, das ist unsere Werkseinstellung. Natürlich werden wir dann älter und wissen, okay, wir können jetzt nicht jedes Mal schreien, nur weil nicht innerhalb von 30 Sekunden das Essen, was wir bestellt haben, auf dem Tisch steht. Nichtsdestotrotz,
gesünder wäre es, glaube ich.
Das ist der Part, Katharina. Gesünder wäre es, aber dann kommt ja so konventionelles Verhalten. Was ist gesellschaftlich okay und was nicht? Aber dieses wieder zu spüren ist, glaube ich, ja, ich sehe so viele Zombies um mich herum. Und warum kann ich sagen, dass ich so viele Zombies sehe? Weil ich ja selber Zombie-State war. Ich glaube, jemand, der das so in der Form nie erlebt hat, wird das vielleicht auch nicht so schnell sofort erkennen, dass der jemand einfach nur im Hustle-Muscle-Survival Zombie-State ist. Also super, dass wir offen drüber reden, ja.
Ja. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das wirklich die meisten sind, ohne es wirklich zu wissen. Ja. Und ich meine, ich habe bei mir ja auch gespürt, irgendwas ist da. Ja. Ja. Aber das hat trotzdem diesen Impuls von außen gebraucht. Und Jasmin, du warst am Schluss ja der Impuls, wo du hier saßt, ne, wo wir aufs Meer geguckt haben, hier in meinem echt wunderschönen Haus. Und du zu mir gesagt hast, ey Marina, guck mal, was du für ein Leben lebst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da ist so nichts da irgendwie, ne? So gar keine richtige Freude für das, was du hast, wo ich dann gedacht habe, ja, scheiße. Und das hat so wehgetan in dem Moment. Das hat wirklich wehgetan. Weil ich dachte, fuck ey, jetzt kommt die hierher, sieht all das, was ich mir so Schönes gemacht habe, wo ich mich echt auch drüber freue und spiegelt mir, dass ich hier hocke und irgendwie gar nicht richtig in dieser Freude bin. Und es gab schon immer oder gibt auch immer diese Freudemomente, ja, wenn ich irgendwas Besonderes hier erlebt habe, zum Beispiel auf der Insel. Ich habe so viele wundervolle Erlebnisse hier gehabt. Aber das waren dann eben diese Peaks, ne, wie du es gesagt hast, die ich dann aber immer wieder so ein Stück, wenn es vorbei war, runtergedeckelt habe.
Genau das.
Ja? Und ne, das ging eben im oberen wie im unteren Segment auch.
Genau.
Ja? Im unteren Segment, ne, wenn dann irgendwas ist, ich bin da auch jetzt immer noch schnell dabei, wenn irgendwelche negativen Sachen sind, schiebe ich beiseite und fokussiere mich dann drauf, wo will ich eigentlich hin. Mhm. Nur trotzdem sich eben diese Zeit zu geben, dann bewusst zu entscheiden, ey, wie fühlt sich das?
Mhm.
Das dann einfach nochmal zu durchfühlen. Und das war eben der Unterschied, was ich mir vorher nicht erlaubt habe. Vorher habe ich es dann einfach weggeschoben, ne? Bin da gar nicht mehr rangegangen, habe es da liegen lassen. Ja, dieses Wegschieben mache ich jetzt immer noch. Warum? Weil es einfach Momente gibt, da musst du fokussiert und musst du konzentriert sein. Da kannst du nicht alles durchfühlen und durchdenken, weil sonst würde ich auch nicht mehr irgendwie zum Arbeiten kommen. Aber dann bewusst einfach am Abend den Tag reflektieren und nochmal mich fragen, okay, was darf denn jetzt nochmal gesehen und gefühlt werden von dem Tag? Und dann mir bewusst auch diesen Raum zu nehmen, da dann nochmal reinzugehen. Und das ist für mich gerade ein äußerst heilsamer Prozess.
Aber was ist denn die andere Seite von funktionieren? Wie würdest du das definieren, Marina? Die andere Seite der Medaille von
funktionieren. Das ist eine extrem gute Frage. Ich glaube, es ist was zwischen schon ein Stück weit sich dem Leben hingeben. Also dieses Vertrauen, dass die Dinge, die im Leben passieren, für einen sind, aber auch dieses Fühlen. Weil für mich hat immer funktionieren zu müssen, etwas damit zu tun, es nicht zu durchfühlen in dem Moment, was ist. Ja, und diese Kombination aus dieser Gewissheit, ey, es ist gerade echt scheiße, es ist gerade echt anstrengend, aber es wird was für mich haben. Mhm. Ne? Und auch diese ganze Situation mit Robert, ja, mhm, das war am Schluss jetzt wirklich auch etwas, was für unsere Familie war.
Mhm.
Wenn das jetzt über Monate einfach unglaublich anstrengend war. Ja, also du musst dir vorstellen, wir waren am Morgen, waren wir noch Party machen, grillen und was weiß ich, der stand noch am Grill und am Abend wird der ins Krankenhaus eingeliefert, notoperiert, Herzinfarkt, der Arzt völlig panisch, weil er nicht weiß, ob er durchkommt. Das war so crazy. Also das war so unfassbar. Ja, und dann noch mit einem kleinen Kind und allem drum und dran, mit diesen ganzen Ängsten. Wir mussten uns als Familie komplett neu einstellen. Ja. Also wir haben einmal unser ganzes Leben verändert in dem Moment. Und ich bin so froh, dass ich jetzt in der Lage bin, das auch wirklich zu fühlen, was da war, weil ich habe das über Monate gar nicht gesehen, weil ich immer nur so am Funktionieren war. Ich habe das über Monate nicht gesehen und nicht erkannt, was das eigentlich für ein krasser Einschnitt für uns war. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen da draußen so. Halt, ne? Jetzt gerade war ja jetzt was in der Low-Frequenz, ne? Aber auch in der High-Frequenz.
Ja.
Ja, überall.
Aber ist das nicht auch geil, wie das Leben einem dann exakt den Mann an die Seite gibt, der ja das partiell ja spiegelt, ne? Weil was musst du denn auch für eine Granate im Nichtfühlen sein, wenn du kurz vor einem Herzinfarkt bist und da immer noch den Grill.
Diesen Part werde ich Robert ausschneiden und zur Verfügung stellen. Das sind ganz an meine Worte.
Nein, aber ich meine es ja, erstens, ich bin ein totaler Robert-Fan, ne? Ich bin auch ein Marina-Fan, aber genauso ein Robert-Fan. Das ist ein toller Typ. Und der ist ja nicht ohne Grund an deiner Seite. There is always a lesson to be learned. Und ich muss auch sagen, das ist so krass, wie das Universum wirklich für uns ist. Ich glaube immer, es gibt uns die höchste Lektion an die Seite, auch wenn die nicht geil ist. In dem Augenblick, wo man sie, ne, durchlebt. Aber rückblickend kannst du ja jetzt auch schon sagen, wow, das hat uns, ne, wir haben uns neu aufgestellt und du hast dich nicht nach hinten aufgestellt. Ihr habt euer Familienleben verbessert. Das ist gesünder, das ist authentischer, das ist ja wahrscheinlich reicher im Innenleben geworden, ne? Und das musste sein. Und mancher, und ich gehöre leider auch dazu. Und ich glaube, wir sind, glaube ich, drei Pflänzchen, die auch eher so einen mit dem Hammer in die Fresse brauchen, als dass sie so dieses mit der Feder gestreichelt, Raffen, du dürftest jetzt mal was ändern für dich, ja? Also, wir haben hier ja nicht. Ne? Also, spannend, aber ja, Punkt. Es ist einfach, eigentlich ist es geil, wie man genau das an die Seite bekommt, was es bedarf, um den nächsten Schritt, Wachstumsschritt zu machen. Und es ist immer die Frage. Macht man den gemeinschaftlich oder ist die zweite Person bereit aufzuschließen? Ne? Weil aus meiner Sicht geht immer einer vor. Es geht immer einer vor. Also ich erkenne
und eigentlich geht doch eigentlich die meiste Zeit die Frau vor. Also brauchen wir uns auch nichts vorzumachen.
Also ich kenne auch wirklich, wirklich Beziehungen, wo die Männer die absoluten Macherinnen sind und die Frauen einfach hinterherlaufen. Das habe ich auch sehr oft gesehen.
Ja, natürlich. Aber
Nicht immer im Freundeskreis, aber ich kenne
das. Ja. Also okay, vielleicht liegt das wirklich an der Bubble, in der ich unterwegs bin. Mhm. Aber in der Bubble gehen einfach die Frauen voran. Das ist so. Und da mal auch rauszukommen aus dieser Bewertung. Also ne, wenn ich mit Frauen arbeite, wie oft höre ich irgendwelche Geschichten von ihren Männern, die sie mir erzählen, wo ich einfach immer nur sage, geh doch mal in die Ehre für deinen Mann. Geh doch mal in die Ehre. Mhm. Ja, aber der macht das nicht und da gehe ich immer voran, da muss ich mich drüber kümmern, das. Und mit jeder dieser Aussagen nimmst du dem die Ehre. Und irgendwann hat der gar keinen Bock mehr, dich auf Händen zu tragen, weil der denkt, ey, du alte Meckerliese, geh mir dann auf den Sack, dann mache ich halt einfach gar nichts mehr. Hm. Jetzt schweifen wir voll vom Thema ab, aber das gehört für mich einfach auch dazu. Weil, ne, wenn wir jetzt mal zurück zum Mutterthema gehen. Also, meine Mutter hat mir weiß Gott nicht beigebracht, meinen Mann zu ehren.
Hm, ja.
Also da war ich kilometerweit davon entfernt. Hm, ja. Kilometerweit davon entfernt.
Ja.
Ja. Und
du hast recht, wir schweifen gar nicht vom Thema ab. Das ist genau das, was du von deiner Mama für dein eigenes Familiensystem mitbekommen hast. Also das ist eigentlich the core theme, was wir hier gerade besprechen. Ja. Also danke, dass du den Aspekt auch nochmal da angeführt hast.
Ja, Ja, deswegen wollte ich gerade mal kurz die Kurve kriegen, bevor es ausschweift. Irgendein anderes Thema, was hat das mit Müttern zu tun? Dass wir wieder zurück zum Thema kommen.
Aber ich glaube, was die Mutter einem vorlegt, ist, bist du in der, also ich spreche jetzt mal nur für mich, ich glaube, aber ich antizipiere, dass wir da alle drei sehr ähnlich ticken. Aber meine Mutter hat mir vorgelebt, dass ich mir nicht den Luxus gestatten darf, gehalten zu werden. Dass ich nicht den Raum für mich aufmachen kann oder darf, dass ich tief vertrauen kann. Weil ich, ne, diese Urverbindung zu meiner Mutter hatte ich nicht. Und Männer gab es meine Mutter war alleinerziehend mit 5 Kindern. Ne? Also ich habe nicht gesehen, dass eine Frau von einem Mann unterstützt wird. Also ich habe das nicht vorgelebt bekommen und das war meine erste Prägung. Und es ist einfach so, dass man erst einmal per Werkseinstellung auf die erste Prägung zurückgreift, wenn man nicht die Arbeit macht, für die wir drei ja hier auch stehen. Demnach ist die Art und Weise, wie man mit Männern umgeht, wie man auch Männern gestattet, einen zu halten, zu tragen, zu umwerben, das kannte ich gar nicht. Ich habe immer gedacht, nee, braucht mir kein Typ die Tür aufmachen, braucht auch kein Typ mir ein Auto kaufen, kein Typ braucht mein Garn, braucht mein Essen nicht bezahlen. Um Gottes Willen, bei einem Date hätte ich niemand mein Essen zahlen lassen, weil ich gedacht habe, dann bin ich dem irgendwas schuldig, dann denkt der, ich müsste irgendwas, und nee, ich will nicht. Also so krass, wie das bei mir ingrained war in mein ursprüngliches Sein, dass ich da überhaupt nichts annehmen konnte. Und das noch ein Stück weiter bei mir. Meine Mutter hatte keine weiblichen Freundinnen. Die hatte immer, also meine Mutter damals war eine außerordentlich attraktive Frau und sie hatte dieses Gefühl, dass alle ihr irgendwie was wollen, was woher auch immer das kam, ne? Aber Freundinnen gab's nicht. Die wollten, alle Frauen wollten ihr irgendwas. Ne? Und für mich war es super, super, super schwer, Frauenfreundschaften zu schließen. Ich war immer so ein Mädchen, was eher mit den Jungs abgehangen ist, ne? Was ich einfach bei den Männern. Und ich habe auch ganz früher immer gesagt, bin auch eher so ein Kerl mit Titten. Ich bin ja auch eher nicht so eine Frau. Wirklich, habe ich auch echt so empfunden. Also demnach, das ist alles.
Weil dir auch, Katharina, ne? Du hast auch nicht so Frauenfreundschaften eine ganze Zeit
gehabt. Nein, gar nicht. Also ich habe mich auch mit Jungs viel, viel besser verstanden. Und ich muss sagen, da hat mir der Psychologe, den du mir empfohlen hast, Marina, mal die Augen geöffnet. Weil ich habe immer gesagt,
obwohl es schmerzhaft war, ne?
Obwohl sehr, sehr schmerzhaft war und ich wollte es überhaupt nicht wahrhaben. Aber er hat zu mir gesagt, weißt du, also Mädchen leben das Leben ihrer Mütter weiter. Entweder gehen sie in die Rebellion und am Ende kommt es auf dasselbe bei raus oder sie wiederholen 1:1 nur in einer anderen Farbe. Das hat so gesessen, denn ich habe mein ganzes Leben dagegen angekämpft, nicht das Leben meiner Mutter zu führen, um dann festzustellen mit 47, scheiße, ich führe genau dasselbe Leben nur in einer anderen Farbe. Boah, es hat wehgetan. Oh mein Gott.
Kannst du denn mal ganz kurz für die, die jetzt zuhören, definieren, was du damit meinst? Welche Muster meinst du, ich habe das Leben von meiner Mutter wiederholt, nur in einer anderen Farbe? Was meinst du damit?
Ja, also ich muss auch sagen, meine Mutter ist immer für mich. Und ich weiß, egal was ich auch anstelle da draußen, wenn nichts läuft, meine Mama ist immer im Background. Das ist das, wofür ich super, super dankbar bin. Was ich von ihr allerdings übernommen habe, man muss verstehen, mein Vater war schwerster Alkoholiker. Das heißt, sie war co-abhängig von ihm. Und ich konnte mit diesem Begriff, und ich wusste auch gar nicht, dass sowas existiert, ja, bis ich dann letztes Jahr von dem Psychologen gehört habe, ja, du bist ja total abhängig. Also dein Mann sitzt neben dir seit 2 Junkies und ich so, what the fuck is happening here? Und dann bin ich ja durch all diese Trennung bin ich ja auch in die Traumatherapie gekommen und da wurde mir klar, dass ich wirklich schwerst co-abhängig geworden bin. Und interessanterweise war ich vor kurzem bei meiner Mutter. Mein Vater ist kein Alkoholiker mehr. Er ist aber schwerst krank. Und es war wieder mal so weit, dass er eigentlich im Sterben lag. Also bin ich dahin geflogen. Und ich habe dieses Zusammenspiel zwischen meiner Mutter und meinem Vater jetzt mit einer ganz anderen Brille gesehen. Und habe dann eines Abends saß ich dann da und habe gedacht, boah, die Co-Abhängigkeit lässt grüßen, aber in all ihren Farben. Und natürlich saß ich damit mit diesem Thema bei meiner Psychologin. Wir haben dann, ich habe ihr erzählt, was ich bei meinen Eltern einfach im Umgang beobachtet habe. Und dann sind wir bei mir reingegangen und haben festgestellt, diese Muster, die Co-Abhängigkeit begünstigen. Ich meine, es braucht immer noch den Mitspieler, der das Ganze füttert und macht.
Aber den du dir ja eigentlich auch aussuchst, ne?
Genau. Und das ist alles nicht meins. Also auch wie ich mit Männern interagiere, das ist alles nicht meins. Das ist eins zu eins Muster, das ich von meiner Mutter übernommen habe. Also da gibt es nicht mal ein Trauma, das das irgendwie erklären würde. Das ist ein Muster meiner Mutter, das ich lebe. Da saß ich so, what the fuck?
What the fuck?
What the fuck?
Yes.
Also ich hab eine sehr, sehr wilde Beziehung oder sehr, sehr wildes Beziehungsleben, könnte man so sagen. Also wirklich mit schrägen Sachen, vielen Dramen. Und jetzt denke ich mir, oh mein Gott, hätte ich früher gewusst, was ich da lebe und was ich da mache. Wahrscheinlich wäre das einfacher gewesen. Und ich hätte endlich diese meine Hälfte, nach der ich mich so sehne. Und es war nicht einfach, das zu sehen. Wirklich dieses Core-Thema, du bist nicht genug, Co-Abhängigkeit zu sehen. Ich habe das einfach von meiner Mutter übernommen. Das war nicht einfach, das zu sehen. Und obwohl ich immer gesagt habe, so ein Leben wie meine Mutter oder meine Tante, also bei mir in der Familie. Und meine Tochter schreibt gerade ein Buch darüber, über die Frauen meiner Familie. Die sind alle co-abhängig. Alle mit Narzissten und alkoholkranken Männern. Ja. Also es ist sehr, sehr spannend, was wir da übernehmen und was mir aber in diesem Prozess schmerzhaft, noch schmerzhafter bewusst geworden ist, ich habe zwei Töchter. Das heißt, die werden genau mit diesen Mustern auch zu tun kriegen. Weil ich habe es weitergegeben, so wie meine Mutter an mich, wie ihre Mutter an sie.
Ja. Weil jetzt können sie es lösen.
Genau, also meine Töchter sind auch in der Traumatherapie. Ich habe gesagt, ihr müsst es machen, bevor das Leben euch zerlegt und euch zwingt, das zu machen. Von daher, also auch da, was wir vorher besprochen haben, das Leben führt die so grandios. Die Geschenke kommen oder die Führung kommt meistens in einer sehr, sehr komischen Verpackung. Aber am Ende des Tages, it's for good. Also ich bin durch dieses heftiges Erleben letztes Jahr, bin ich halt einfach an den Punkt gekommen zu sagen, ich muss jetzt fundierte Traumatherapie machen. Nicht mal irgendwelche Pflaster aufkleben, Coaching hier, Coaching da, Selbsterkenntnis hier und da, sondern ich brauche jemand, der wirklich mit mir voll in die Tiefe geht, das mal aufräumt, dass ich aufhöre, also dass mit mir diese Generationstrauma, Co-Abhängigkeit und ich bin nicht genug und ich habe nur kranke Männer, dass das aufhört für mich und meine Kinder.
Yes.
Da könnte ich jetzt echt heulen bei dem Satz. Der berührt mich so sehr. Aber wir alle, ne, jede Frau, die sich das zur Aufgabe macht, die ist dieser Cycle Breaker. Wir sind alle diese Cycle Breaker. Und deine Töchter werden das noch viel mehr sein, weißt du? Und das, wir können uns einfach nur applaudieren und ganz, ganz, ganz stolz aufeinander sein. Weil das ist die Arbeit, die es bedarf. Und das ist genau deswegen, warum wir hier sind. Und wenn man sich das einfach so anthropologisch anschaut, wie Epigenetik entsteht und warum, es ist einfach das Übergeben von Informationen oder von Restenergie, die nicht dazu gedacht ist, dir die Füße wegzutreten. Die ist dazu gedacht, hinzuschauen und aufzulösen für die, die vor uns waren und für die, die nach uns kommen. Es ist immer nur für uns gedacht. Fühlt sich nicht so geil an für die Frau, der gerade die Füße weggetreten werden. Aber es ist nie dazu gedacht, uns niederzumachen. Und wenn man das allein diesen Perspektivwechsel schon sich gestattet anzunehmen und zu sagen, warum kriege ich immer auf die Fresse? Warum lebe ich diese Muster? Warum? Wenn man sich das allein schon fragt, dann ist man per Werkseinstellung zum Cycle Breaker gemacht.
Ja.
Manche entscheiden sich da, ja, bitte.
Dazu gibt es so eine coole Geschichte, wie man noch mehr dran glaubt, dass halt eben du geführt wirst, von wem auch immer. Ich habe ja meine ältere Tochter ist Schriftstellerin. Die hat letztes Jahr Oxford-Studium beendet Und war so in diesem Zwischending, gehe ich dann weiter für Master oder mache ich ein Jahr Pause und schreibe ein Buch. Und wo all das rausgekommen ist, vor allem diese Erkenntnis in allen Generationen, also wo ich die Geschichten der Frauen kenne aus meiner Familie, gibt es keine einzige Frau, die glücklich in der Beziehung ist. Wo ich ihr das erzählt habe, hat sie gesagt, Mama, das hat mich so interessiert. Gerade auch so, wir sind ja Russlanddeutsche, hat diese Genozid auch in diesem Volk verübt worden ist. Ich hatte das Gefühl, ich müsste mal meine Mutter befragen, was da passiert ist. Ich wollte ein Buch darüber schreiben. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Ich habe ihr die Geschichten erzählt und die so, Mama, ich werde jetzt dieses Jahr nehmen, um das Buch zu schreiben. Und dann kam es eins zum anderen und eins zum anderen. Es war sogar so absurd. Wir sind nach Mauritius geflogen, um halt damit ich ja all diese Geschichten in der Lage war zu erzählen. Und wir saßen nachts Vollmond auf unserer Terrasse auf Mauritius und haben so einen Stammbaum aufgemalt von diesem Teil meiner Familie, um welche Frauen es gehen sollte. Es war immer so die Zahl 27. Also ich müsste weit, weit rausholen, um das wirklich so in Detail zu erklären. Aber auf jeden Fall war so Familienzahl 27 und wir sitzen da vollmondscheinend und die Faye auf ihrem iPad, dieses Familienbaum, und nummeriert jede Person und so 26, 27. Mama! Nochmal nachgezählt. 27. Wir haben angefangen zu weinen, so Gänsehaut. Das, weißt du merkst, es wird geführt, das Buch muss raus, um halt eben auch für andere Frauen diese Cycle Breaker zu sein, dass du halt die Geschichte deiner Mütter und Großmütter nicht mehr wiederholen musst. Also ich bin total gespannt und das Krasse mit diesem Buch, sie hat sofort einen Mentor gefunden, der gesagt hat, boah, das wird ein Bestseller, ich begleite dich. Die wurde jetzt in ein Programm in Frankreich aufgenommen, wo dann halt Künstler und Autoren aus aller Welt zusammensitzen, 3 Wochen und Bücher schreiben.
Geil, ja.
Also es wird geführt, weißt du merkst, es wird geführt, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo diese Cycles gebrochen werden sollen.
Amen. Amen. Ja.
Ich meine, und da würde ich sagen, jede Frau, die sich da irgendwie berufen wird, fühlt oder sagt, ich bin der schwarze Schaf der Familie, you're welcome. Es ist deine Zeit to shine.
Absolut.
Und Zeit halt all diese Familiengeschichten mal zu beenden. Für dich und für deine Kinder.
Und auch die Frauen, die sich jetzt gerade fragen, Cycle Breaker, ich? Ich habe keine Intuition, mir passieren solche Sachen nicht. Auch du bist eine Frau, ja? Weil das ist ja der Punkt, wann passieren diese Dinge, wenn wir nicht mehr die ganze Zeit im Fight-and-Flight-Modus sind.
Ja,
also wenn wir die ganze Zeit entweder in der Schockstarre, in der Flucht oder im Kampfmodus sind, ja, von unserem Nervensystem, von unseren Urinstinkten her, dann können wir uns nicht auf das konzentrieren, was da passiert. Dann können wir das gar nicht wahrnehmen.
Amen.
Ja, wenn wir aber anfangen, wirklich bei uns in der Tiefe diese Themen zu lösen, dann entspannt sich das Nervensystem und dann kannst du diese Dinge auch wahrnehmen. Ja? Also ich spreche da aus Erfahrung, weil ne, ich kenne Katharina ja schon länger und die erzählt immer von diesen Dingen und ich denke, habe eine ganze Zeit gedacht, boah Katharina, ja klar, dir passiert das immer, aber mir, wie soll mir das passieren? Ich krieg da nichts mit, ja. So. Aber jetzt merke ich das auch immer mehr und immer mehr, ja. Wenn sich das Nervensystem beruhigt, dann bist du viel offener, diese Impulse überhaupt sehen zu können, weil da sind sie. Du kannst sie nur gerade nicht sehen.
Ich habe gestern was total Tolles gelesen. Und zwar, man sagt ja immer, deine Realität ist ein Abbild von deinen Gedanken und Emotionen. Und gestern war so ein Bam-Moment für mich. Da hat jemand geschrieben, die Realität ist das Abbild deines Nervensystems.
Ja, und das ist vielleicht noch treffender.
Wow, ja, 100%. Es ist ein Abbild deines Nervensystems. Das heißt, wenn's bei dir draußen so unerklärliche Sachen passieren, wie das Leben dich von einer Ecke in die andere schubst, dann müsste man echt auf das Nervensystem gucken, was da ist und was reflektiert wird.
Nicht konjunktiv, muss. Man muss dann wirklich auf das Nervensystem gucken. Das hast du so richtig gesagt, Katharina. Und das ist ein Part, der bei mir, also ich
ganz lange nicht, also vielleicht seit 2 Jahren, raffe ich, dass das was mit meinem Körper zu tun hat. Also ich wurde ganz oft von meinem Körper geführt, behindert, befähigt, aber ich habe nicht verstanden, dass das mein Körper ist, der mit mir spricht. Und das finde ich so krass. Und gerade im Hinblick auch auf Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, jeder Mensch ist anders und wir sind alle ganz individuelle Schneeflöckchen, aber wir haben schon Mechanismen im Körper und auch in der Seele, die partiell, wo wir einfach sagen, es gibt eine Werkseinstellung. Und da
wir sind alle gleich gebaut. Wir sind alle gleich gebaut, das dürfen wir nicht vergessen.
Das ist der Part und das ist auch dazu da, um zu raffen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Wir sind nicht ohne Grund alle gleich gebaut, weil wir irgendwie dann auch alle Finger an derselben Hand sind, aus meiner Sicht. Aber was ich ganz, ganz lange überhaupt nicht, und es hat mir auch wirklich, vielleicht hat es mir jemand gesagt und es ist nicht angekommen, will ich auch nicht ausschließen, aber bei all den Programmen, ich habe wirklich angefangen mit 12 Jahren, mein Vater, ne, ja, auch total alkoholkrank. Meine Mutter hieß es damals bipolar, aber ich würde sagen, einfach ein beschissenes Leben gehabt. Depressiv, die arme Frau. Was ist daran bipolar, wenn du einfach in dem Leben, wo du hängst, nicht zufrieden bist? Also da, ne? Aber, und ich habe ganz früh verstanden, okay, Jasmin, du bist auf irgendeine Art und Weise, und ich habe es damals nur überhaupt nicht mit Seele oder so in Verbindung gebracht. Du bist auf irgendeine Art und Weise prädisponiert, um, ne, eine Abhängigkeit zu entwickeln, um eine mentale, vermeintliche Schwäche zu entwickeln, und hatte da auch den größten Schiss vor. Ich habe alles gelesen, was man lesen kann im Hinblick auf Neurologie und Neurobiologie und das Gehirn und wie man das Gehirn und das Gehirn und das Gehirn. aber ich habe nicht verstanden, dass das Gehirn nur ein Teil dessen ist. Und überall, in allen Weltreligionen findet man diesen Dreiklang, ne? Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und das findest du auch in den anderen Religionen, findest du immer diesen Dreiklang. Und das liegt daran, aus meiner Sicht, dass wir den Körper, den Geist und das darüberliegende, die Seele haben, ja? Und wenn du nicht alle drei Dinge in deinen Heilungsprozess mit einbeziehst, dann bist du wie so ein Einbeiniger, der immer so weißt du, also du hast dann so eine zu kurzen Stumpen, eine Prothese, die nicht passt. Also du kannst nicht rund laufen, will ich damit sagen. Also, und weil ich so sehr nach diesen Antworten gesucht habe, glaube ich, wurde mir damals auch der Titel für mein Buch gegeben. Ne? Und das zweite Buch heißt ja auch Wir Töchter der Hexen, die den Kreis durchbrechen. In meinem Buch geht es nur darum, wie schaffe ich es, zuallererst mal zu erkennen, dass ich in einem Kreis drinstecke, dass ich Teil von einem viel größeren Familiensystem bin, als vielleicht die drei Menschen, die ich kenne. Mhm. Ne? Und das finde ich auch so krass. Und ich wollte aber eigentlich darauf hinaus, dass der Körper, ich bin zu 100% sicher, du kannst dich aus Trauma nicht rausdenken und du kannst dich aus Trauma auch nicht rauslauern. Weil das habe ich Jahrzehnte probiert. Das funktioniert nicht. Du kannst dich nicht aus Trauma rauslabern. Und man muss sein Gehirn trainieren und am besten so früh wie möglich, weil ein Gehirn ist wie so ein kleiner Welpe. Wenn du den nicht trainierst, scheißt es dir überall hin und du kriegst es nicht einmal mit. Ja, also du musst dein Gehirn als das, was es ist, einfach wahrnehmen, nämlich ein Organ vielleicht mit das Wichtigste. Nein, alle Organe sind wichtig, aber es ist ein Organ, was du trainierst. Und diese Macht, das hat mir niemand gesagt, dass ich die Fähigkeit, die Macht, oder auch, dass die Notwendigkeit besteht, dass ich mein Gehirn trainiere. Ich habe mein Leben lang gedacht, total left-brained, ich bin mein Gehirn. Ja, und war auch total stolz darauf. Weil dieses Gehirn hat mir nur in die Ecke geschissen. Ich habe nicht gerafft, dass es überhaupt nicht darauf ausgerichtet war. Nicht, weil es gemein ist, sondern weil es einfach so programmiert wurde, mir auch nur ansatzweise dabei zu helfen, zu wachsen. Und es gibt so, und ich sehe das bei so vielen Frauen da draußen, die unzählige Ausbildungen haben, die hochintelligent sind. Das heißt überhaupt nichts. Das ist nur ein Gehirn, was gefüttert wurde, welches dir wahrscheinlich tagtäglich in die Ecke scheißt und dich daran hindert, dass du dein bestes Leben führst. Und deswegen finde ich diese Konversation, die wir haben, so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir gucken, was steckt in der Seele? Was wurde uns denn da mitgegeben? Weil, und das finde ich auch so ein krasses Bild, wir sind ja alle die absolute Spitze unserer Ahnenreihe. Wir sind die Spitze. Keine unserer Ahnen hatte höchstwahrscheinlich jemals den Zugang zu so
viel Wissen und Bildung und so gutem Essen, was das Gehirn, ne, das ist ja, unser Gehirn ist ja maximal genährt, unsere Körper sind maximal genährt. Wir können Dinge erreichen, wo wir rein, wo unsere Ahnen rein biologisch gar nicht so in der Lage waren. Und wir sind wirklich das Epidom unserer Ahnenreihe oder in unserem Fall unsere Kinder, ja. Also was für eine Aufgabe. Ich meine, nicht Aufgabe, was für eine Ehre, was für ein, wie geil ist das denn? Das steckt ja alles in uns drin. Und ich wünsche mir so sehr, dass jede Frau, die das hört, die sagt, ja, ich laufe hier gerade durch ein Tal und hier stinkt es, rafft, dass das dazu gedacht ist, dass sie versteht, dass sie die Einzige ist, die jetzt die Schaufel nehmen kann und das, was stinkt, beseitigt. Und dann macht sich das Tal auf in die Richtung, wo sie will.
Ich habe mal eine Frage an euch zwei.
Ja.
Habt ihr jeden Gedanken gehabt, warum ich, verdammt nochmal?
Hallo, mein ganzes Leben lang. Gerade als jüngere Frau. Ja.
Ja. Und aber jetzt mit diesem Wissen, ich bin die Speerspitze von meiner Ahnenreihe und es ist eine Ehre, vorne zu stehen. Also ich kann, warum kommt diese Frage? Ich habe immer so, habe ich das Kleingedruckte irgendwie nicht gelesen? Geht es euch aus oder habt ihr da andere Gedanken?
Ich ehrlich gesagt nicht. Ich musste jetzt gerade mal ganz tief und lange da reinfühlen. Aber ich glaube, ich habe das wirklich schon ganz früh gespürt. Und das ist auch so eine ganz, ganz creepy Situation, weil, also, wo mir das echt bewusst geworden ist, ist, als ich so damals realisiert habe, dass mein Onkel damals, der war 19, ich kannte den nicht, ne? Der hat sich damals umgebracht. Oh. Ja, also der hat Tabletten genommen und ist dann rausgelaufen, vor meiner Oma zusammengebrochen und gestorben. Und das war so ein Thema, das war ein absolutes Tabuthema bei uns zu Hause. Mhm. Und ich habe mich die ganze Zeit immer wieder so krass mit ihm verbunden gefühlt und habe so ganz klar gespürt, hey, ne, irgendwie, ich bin dafür da, um dieses Thema aufzuräumen. Also nicht nur dieses Thema, sondern allgemein dieses Thema aufzuräumen. Yes. Weil was sich bei mir durch meine ganze Familie zieht, ist wirklich das Thema Depression. Also ich weiß nicht, ich kann an einer Hand abzählen, wahrscheinlich noch nicht mal, wer keine Depression in unserer Familie hat. Mhm. Ja, und aus irgendeinem Grund bin ich diejenige, ja, die Auserwählte, an der Kelch vorbeigegangen ist, die einfach schon so früh so viel verändern wollte. Und deswegen war bei mir, ich meine, natürlich habe ich die Situation, wo ich denke, Alter, ey, das geht mir alles auf den Keks, warum tue ich mir das eigentlich an? Aber ich habe nie hinterfragt, dass ich diejenige bin, die das alles verändern wird. Das spüre ich so sehr und mit jedem Tag und mit all den Erfahrungen, die ich zusätzlich mache, egal ob in der hohen Frequenz oder in der, ne, ich muss einen Scheißhaufen auf Seite tragen, spüre ich es ehrlich gesagt immer mehr.
Darf ich dazu was sagen? Bei mir in der Familie sind auch alle depressiv und es gibt dafür Gründe und ich kann das alles nachvollziehen. Aber was wäre denn ein anderes Wort für immer nur funktionieren?
Meinst du depressiv oder was?
Depressed heißt zu unterdrücken. Es gibt Functional Depression, es gibt Depression, die dir die Schuhe auszieht. Aber das, was du eben beschrieben hast, aus meiner Sicht, ist nicht die pure Lebenslust, Marina. Und da ist ja überhaupt nichts Schlimmes dran. Ne? Und ich glaube, es ist schon fast selbstverständlich zu denken, ja, ich funktioniere halt und Funktionieren ist kein State of Mind, der gesund ist. Immer nur zu glauben, ich muss immer nur funktionieren. Und wenn wir da auch vielleicht einfach ein anderes Licht drauf werfen, dass es eigentlich ja unser Geburtsrecht ist, glücklich zu sein, Glück zu empfinden. Das bedeutet nicht, dass wir alle wie Einhörner die ganze Zeit auf dem lila Wölkchen sind und sagen, oh, wie schön ist es hier, sondern dass wir in der Lage sind, Dinge, die uns geschieht, die uns einfach die kleinen Dinge zu wertschätzen, zu genießen und eine Form von innerer Zufriedenheit zu empfinden. Und das Ausbleiben von Zufriedenheit, so ich sag mal so diese Mittellinie, und ich rede jetzt nicht spezifisch über dich, Marina, das ist kein gesunder Zustand.
Es ist tot. Also kennt ja jeder diese Monitore, die man dann ein und anschließt, ja. Es bedeutet tot, aufgehört zu schlagen.
Mhm. Also ja. Ich finde, man darf wirklich da auch nochmal drauf schauen. Also ich bin eine Sprachliebhaberin und ich höre immer ganz genau hin, was die Leute sagen, vor allen Dingen, wie sie es sagen, mit welcher Frequenz in der Stimme. Darauf ist mein Ohr als Sängerin und Gesangslehrerin und keine Ahnung, sehr feinfühlige, total geschult. Und ich höre da immer mehr raus. Und ich möchte einfach nur an alle, die da draußen sind, die sagen, ja, und ich kann halt funktionieren. Und wenn es hart wird, dann gehe ich da durch. Und dann, ich will nur sagen, das ist kein gesunder und das ist auch kein natürlicher Zustand. Das ist sicherlich einer, der uns in bestimmten Lebensphasen beim Überleben geholfen hat. Deswegen dürfen wir dafür dankbar sein. Aber wenn wir dann die Fähigkeit haben oder den Rahmen haben, dass wir so nicht mehr existieren müssen, dürfen wir wirklich alles daran tun, zu verstehen, dass das kein gesunder mentaler Zustand ist und dass wir das ändern dürfen.
Absolut. Jasmin, erzähl mal, was du von deiner Mutter mitbekommen hast.
Okay. Also was ich glaube, was mich am nachhaltigsten beeinflusst hat, ist einfach, dass ich dieses Urvertrauen, also meine Mutter, ich war die fünfte von 5 Kindern, meine Mutter alleinerziehend und vorher alles schon total maximal überfordert. Und dann komme ich. Ich glaube schon, dass sie sich dann irgendwann, als ich da war, irgendwie gefreut hat. Aber das war jetzt kein Hurra. Ne? Jetzt noch ein Kind, was ich durchbringen muss, wortwörtlich. Wir haben in ziemlicher Armut gelebt und ich bin einfach so mitgelaufen. Und irgendwie habe ich schon ganz, ganz früh gemerkt, dass ich mich selber um mein Seelenheil oder auch körperlich einfach um mein Wohlbefinden kümmern muss. Und bin so halt zu einem totalen Loner geworden, so einem Einzelgänger, der auch immer gedacht hat, ja, ich muss das alles selber machen. Es kann auch keiner besser als ich. Nicht aus so Überheblichkeit heraus, sondern weil ich einfach nie erfahren habe, dass jemand sich um meine Belange für mich mit derselben Intensität und mit demselben Bedürfnis, das richtig zu machen, kümmert wie ich. Ich habe es schlicht und ergreifend nicht erfahren. Und wenn ich das jetzt mal so rückblicke, dann ist das, glaube ich, mit meiner Mutter genauso gewesen. Also die war auch immer super alleine. Und dann musste halt auch immer alles alleine machen. Und ich höre dann immer von meinen Tanten, ja, die hatte so viele Verehrer und die hätte jeden haben können, 5 an einem Finger. Aber sie hat sich das nie gestattet, jemanden an sich ranzulassen oder sich helfen zu lassen. Und das ist, glaube ich, so das, was mich am nachhaltigsten, dieses Nicht-Vertrauen in andere Menschen haben. Nicht Vertrauen auf andere Menschen, dass sie einem wohlgesonnen sind, dass sie darauf ausgerichtet sind, dass es dir gut geht. Das musste ich echt, echt, echt lernen. Insbesondere im Hinblick auf auf Beziehungen mit Männern. Also das glaube ich, habe ich gerade erst, bin jetzt seit 5 Jahren verheiratet und seit 8 Jahren mit meinem jetzigen Mann zusammen. Das war von Anfang an ganz viel Liebe, aber auch wirklich krank. Also wirklich krank, rückblickend. Ne? Also der hatte auch ein Alkoholproblem, als ich ihn kennengelernt habe. Maximal traumatisiert, hat den Vater ganz, ganz früh verloren und da wurde nie drüber gesprochen. Also wenn es darum geht, Gefühle nicht wahrzunehmen, habe ich den Meister des Verdrängens geheiratet. Ne? Also, und wenn man den aber kennenlernt, dann wirkt er wie das größte Sonnenscheinchen. Und das ist er auch. Das ist er von seiner Veranlagung. Das ist ein Sonnenschein, ein herzensguter Mensch. Aber der ist halt auch diese ganz, ganz tiefe Traurigkeit und ja, diese Nulllinie, die alles überschatten kann. Hm. Und den habe ich mir ausgesucht, weil ich an dem lernen kann. Und das Geile ist, auch wenn es wirklich anstrengend ist, aber wann immer ich einen Schritt vorgehe, der schließt auf. Der schließt auf. Nicht immer freiwillig, das muss ich auch zugeben. Manchmal muss ich da auch echt mal das arabische Feuer in mir rausholen. Aber der schließt auf. Und das ist etwas, wo ich sage, da habe ich den Kreislauf durchbrochen. Ich weiß, dass der mich liebt. Ich weiß, dass ich ihn liebe. Ich kann das annehmen. Und ich musste das auch, ich möchte ja ganz ehrlich sein, glaube ich, lernen, einfach mal in die Situation zu kommen, von einem Mann finanziell versorgt werden zu müssen. Mhm. Ja, also ich habe dann meinen Sohn bekommen, dann hat meine Schwiegermama, die nebenan lebt, so eine Hirnblutung bekommen und Koma und danach Pflegefall 100%. Und immer, wir haben ja so oft am Küchentisch gesessen und gesagt,
hat sie mir immer gesagt, Jasmin, ich will nicht in einem Krankenhaus sterben, ich will nicht in einer Anstalt sterben, ich will nach Hause, bitte, wenn du mich lieb hast, ne, bitte, ich will nicht. Also habe ich die so früh wie möglich nach Hause geholt und war dann einfach, sie hat einen 2-jährigen Sohn und war 100% Pflegekraft für eine mit 85-Jährige. Also das war schon. Und dann, ja, habe ich mir natürlich eigentlich zur Aufgabe gemacht, währenddessen auch noch ein Business zu führen, was so lächerlich ist, weil ich voll auf den Zahn vielleicht gelaufen bin. Und was habe ich von meiner Mama übernommen? Ich glaube, dieses Gefühl, es nicht wert zu sein, dass andere sich um mich kümmern, und das Gefühl, ich muss alles für alle anderen auch regeln. Das habe ich, glaube ich, auch intensivst von meiner Mutter übernommen. Und Katharina, als du eben von der Co-Abhängigkeit sprachest, das ist bei mir zu 100% in meinem System. Also ich habe die ersten 2 Jahre mit dem Carlos, eine gesunde Frau wäre niemals mit dem zusammengeblieben. Eine gesunde Frau mit einem gesunden Selbstwert hätte gesagt, fuck you, Motherfucker, was glaubst du, wer du bist? Und ich habe gedacht, vielleicht kriege ich das ja hin. Vielleicht bin ich ja diejenige, die den heilen kann, ne? Meine Liebe ist so groß, ne? Ja. Ich glaube, dass das so ein bewusster Prozess war, aber irgendwie war das dieses, das kriegst du schon hin, Jasmin, du kriegst den schon hin. Nein, kein Mensch ist auf die Welt gekommen, um einen anderen Menschen hinzukriegen.
Ja.
Also, und auch in meinem ganzen Familiensystem, ich habe immer gedacht, dass ich für das Leid, das Wohl, sowohl das Leid als auch das Wohl meiner Geschwister verantwortlich bin. Fuck, ich bin die Jüngste, wie kann ich dafür verantwortlich sein? Ne? Das war so eine Aufgabe, die ich mitbekommen habe.
Aber so viele Frauen haben halt eben dieses Denksystem, dass wir die Verantwortung für jeden und die Welt übernehmen. Und es kommt ja nur von den Eltern, die uns halt eben nicht halten konnten. Und ich glaube, das ist so, ich könnte fast sagen, das ist unsere Generationskrankheit.
Ja.
Und da dürfen wir jetzt einfach hinschauen, um festzustellen, wir sind es wert, geliebt und gehalten zu werden, ohne was dafür tun zu müssen, ohne dafür leisten zu müssen. Und wir müssen keinen retten. Ich glaube, wir müssen nur uns selber retten aus diesem Denkstruktur, wer wir als Frau sind und wer nicht.
Ja, Amen. Amen, wirklich. Was ich aber auch noch sagen möchte, ist, dass ich in diesem... Ich wollte ja nie wirklich Mama werden. Man hat mir auch immer gesagt, dass ich eigentlich keine Kinder kriegen kann. Und ich habe auch gedacht, ist vielleicht auch besser, wenn jemand wie du mit der Geschichte keine Kinder kriegt. Also es war meine größte Sorge, dass ich die Art von Mutter werden würde wie meine Mama. Und ich habe mit der echt abgeschlossen, das für mich war.
Und interessant, weil ich immer gesagt habe, ich werde anders wie meine Mutter.
Bei mir ich war das wirklich
anders.
Ja, du, da steckt ja auch der Satz drin, ich werde anders. Aber ich war getragen von der Sorge, das nicht zu schaffen, weil ich das in meinem Familiensystem mit meiner Schwester, ne, die hat das sehr, sehr ähnlich gelebt wie mit meiner Mutter. Und ich habe da auch immer irgendwie gedacht, da ist irgendwie so ein Fluch drin, warum. Ich war so überzeugt von, du bist da irgendwie für dieses Drama vorgeprägt. Die Idee, dass dieses Drama mich ja auch befähigt, das zu erkennen und zu ändern, ganz ehrlich, wäre ich wahrscheinlich mit 35 das erste Mal gerafft. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, Jasmin. Also ich war so in diesem, das Leben ist gegen mich, Opfer-Mode und habe das aber nicht verstanden, dass ich das bin. Also das nochmal zu raffen, dass ich da wirklich mich selbst ermächtigen muss, weil es kann ja kein anderer machen, halten wir auch mal fest, dass kein Coach, kein Therapeut der Welt kann uns selbst ermächtigen. Die können uns auf Dinge aufmerksam machen, wo wir hingucken dürfen, und dann macht es bei uns, dok, 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 ach so, ja klar, also es sind ja immer nur Seelenstupser, ne? Also, oder? Es sind ja immer wir, die Erkenntnisse letztlich haben, oder? Wie seht ihr das, Schwestern?
Ich glaube, nicht nur Erkenntnisse, sondern ein Erkenntnis reicht ja nicht aus.
Ja.
Du musst ja dann diese Erkenntnis irgendwie in dein Leben integrieren und reinbringen und danach leben. Ich glaube, das ist fast das Schwierigste. Eine Erkenntnis zu haben ist leicht.
Ja.
Diese Erkenntnis mal zu integrieren und danach zu leben. Na, immer so sie auf die Finger zu klopfen, wenn die Co-Abhängigkeit wieder mal anklopft und sagen, ja Mann, du musst ja mal das sagen oder das schreiben. Und dann hier diesen zu machen und sagen, nein, ich bin raus aus dieser Scheiße.
Amen.
Ja, da sind wir bei einem Wort, was im Moment auch sehr inflationär benutzt wird, was ich aber finde, das gar nicht oft genug erwähnt werden kann, weil ich so viel früher hätte hören dürfen, ist nämlich das Verkörpern. Ne? Mhm. Den Körper damit in das Spiel und mit in die Realität, das Nervensystem mit in die tatsächliche Realität zu holen. Weil mein Nervensystem war jahrzehntelang in einer Realität gefangen, die nicht meine ist. Ja, eine, die ich ja nicht einmal so in der Form jemals gelebt habe. Das halten wir auch mal fest. Das ist ja das Krasse. Ich habe das so ja nicht einmal gelebt, wie meine Mutter. Du hast das auch eben gesagt. Ich habe das Leben meiner Mutter gelebt, aber ganz anders. Also deine Realität hat ja schon von außen auch ganz andere Umstände hergegeben, aber du hast immer noch die Realität deiner Mama gelebt. Wie krass ist das überhaupt? Wie mindblowing, oder? Dass das geht, oder?
Ja, dass das eben geht.
Ja.
Das geht. Dann fragt man sich wirklich, was ist die Realität und was machen wir hier eigentlich?
Mhm.
Und wie funktioniert das Ganze?
Mhm. Genau.
Ja, wenn du hier alles zusammenbastelst und das irgendwie auch wahrnimmst, was die spiegelt, was dein Nervensystem spiegelt. Also ich glaube, da kann man sich in der Philosophie auch tief verlieren, mhm. was das ist und wie das Ganze funktioniert hier auf der Erde. Was, das mhm. ist, was ist das überhaupt hier?
Mhm. Aber es ist
vielleicht voll der...
Entschuldigung, bitte, nochmal.
Vielleicht kommen wir irgendwann mal auch dazu, weißt du, da so ein bisschen zu philosophieren, dass jede mal ihr Modell der Welt teilt. Ich finde das mega interessant, weil jeder hat ja so ein Modell der Welt, wie man sich da zurechtfindet, ja. Aber ich glaube, es ist hochkomplex und in unserem menschlichen Dasein nicht zu erklären und nicht wirklich bis ins Detail zu verstehen.
Ich glaube, das kann gar nicht das Ziel sein. Das wird nicht passieren, das bis ins Detail. Ich glaube, dazu sind die Kapazitäten, die uns, oder I don't know. Also man weiß ja auch, dass wir unsere Kapazitäten nur minimal abrufen. Vielleicht gibt es irgendwann Generationen, die dazu in der Lage sind, viel mehr von diesen Kapazitäten abzurufen. Ja, also, well, it doesn't matter. Es geht ja uns letztlich darum, dass wir unsere Kapazitäten bestmöglich einsetzen. Ja. Aber was ich auch so krass finde, als ich das verstanden habe, es gibt eine Drüse in unserem Gehirn, die heißt RAS, das retikuläre Aktivierungssystem. Und was auch immer du glaubst, ne, was du also als Imprint mit in dein Nervensystem bekommen hast, ist ja gar nicht deins. Was ist als Imprint, als ein Beispiel von Leben von irgendwem aufgesogen? Und diese RAS schaut ausschließlich nach Beweisen dafür, dass das in deiner Realität stattfindet. Und so wird das dann zu deiner Realität, während alles andere ja immer noch stattfindet. Und das finde ich so Matrix-like. Es ist ja alles andere ja auch noch da. Du kannst es nur nicht sehen, weil du darauf getrainiert wurdest, das andere zu suchen. Und es ist uns ja meist nicht bewusst, ne? Das ist ja noch das Krasse. Und das meinte ich eben, wenn ich sage, so dass unser Hirn uns überall in die Ecke scheißt. Wir sehen halt nur das, womit wir geprägt wurden. Und dieses Umzuprägen, wie schaffe ich das wirklich, das umzuprägen? Und das Nervensystem, jede einzelne Zelle von uns hat ja Sensoren nach draußen. Ich meine, das ist ja so krass, dass es, wenn wir drei jetzt häufiger miteinander diesen Podcast machen, wird sich irgendwann unser menstrueller Zyklus anpassen, weil das unsere Nerven mit... Ja, wie krass ist das denn? Ich meine, wie krass ist das denn? Ich finde das so abgefahren.
Ja.
Mhm.
Ja.
Deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich mit dem umgibt, was man sein will, ne? Allein schon diese ganzen Gespräche auf dem Spielplatz, wo ich echt gedacht habe, hör nicht hin. Ich habe mir immer meine AirPods angezogen, hab hier auch Rauschunterdrückung gemacht und habe gesagt, Jasmin, hör nicht hin. Das kannst du, das ist
geile Jungs. Ich verstehe die alle nicht.
Ja, das ist. Ja, aber dein
Körper. Für mich sind die alle immer freundlich, gut drauf, voll positiv.
Ja, ja. Aber der Körper versteht Frequenz ganz unabhängig vom Wort, ne? Wort ist ja nur ein Konstrukt, also demnach, aber ja.
Das hättest du nicht sagen dürfen. Jetzt muss Marina auch die AirPods reinsetzen.
Die muss gar nichts. Das war nur meine.
Muss mich blind machen, blind und taub.
Naja, es gibt ja auch schöne Gespräche auf dem Spielplatz, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Diese.
Ja.
Aber was ich gerne am Ende nochmal würde wollen, dass wir alle nochmal ganz kurz rekapitulieren, ist, denn was war das größte Geschenk, wofür wir dankbar sind, was wir von unseren Müttern mitbekommen haben? Was ist das allergrößte, Katharina, weil du gerade groß im Bild bist? Was war das größte Geschenk, was deine Mama dir mitgegeben hat?
Also das ist wirklich, ich weiß, dass sie immer für mich da ist. Und wenn ich denke, oh mein Gott, das kann ich meiner Mutter gar nicht erzählen, wie wird sie reagieren, reagiert sie immer so cool. Geil. Und ich denke dann im Moment, mein Gott, ist meine Mutter coole Socke. Yeah. Und natürlich absolut 100% ihre Intelligenz geerbt zu haben. Die Frau ist mit einer höchsten Intelligenz gesegnet und das habe ich bekommen von ihr. Von daher mega dankbar.
Warte, warte mal, da kriegt die Mama erstmal einen Preis. Applaus für die Mama. Katharina, Marina, was glaubst du?
Also bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ja, also wirklich, also was ich sehr auch an meiner Mutter schätze, ist wirklich, dass sie auch total selbstreflektiert ist. Also das heißt, die beschäftigt sich auch viel mit spirituellen Sachen, eine Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Und was ich wirklich schätze, ist, dass wir all diese Themen, die mich oder auch meine Schwester in unserem Leben geprägt haben, einfach echt offen besprechen können. Und ja, es ist manchmal schmerzhaft, ne? Also auch für sie, aber dass sie da so diese Offenheit hat, dass wir wirklich, ne, auch die Themen ansprechen können und sie eben auch dadurch immer mehr und mehr in Heilung bringen können, ist das einfach ein Mega-Geschenk.
Wie schön. Ja, ich muss gerade mal überlegen, was ich da. Es gibt da schon einiges, aber was ich, also diese Beziehung, die ihr da zu einer eurer Mutter beschreibt, das ist etwas, was ich nie erlebt habe. Aber was ich auf jeden Fall von meiner Mutter mitbekommen habe, ohne dass ich das zu Lebzeiten von ihr oder mit ihr besprochen hätte haben können, weil wir darüber nie gesprochen haben, oder nee, stimmt auch nicht, nicht wirklich uns ausgetauscht haben, ist auf jeden Fall die Medialität, ein Bewusstsein dafür, dass es Dinge wie hell sehen, hell fühlen und all das gibt. Das habe ich von ihr mitbekommen. Auch wenn mir das zeitlebens relativ viel Angst gemacht hat. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal ein Bewusstsein dafür bekommen, dass es das gibt. Und dass, als es an meine Tür geklopft hat, war das für mich nicht so, jetzt bist du wirst jetzt total wahnsinnig. Teilweise schon, habe ich das gedacht, aber es war schon so, okay, ja, das kennst du, das ist in deinem familiären System, ne? Meine Großmutter hatte das ja auch, ist es vorhanden. Und das ist, du bist hier vielleicht mit etwas verbunden, was du vielleicht nie hast kennengelernt, aber was trotzdem zu dem du einfach schlicht und ergreifend gehörst und was am Ende auch etwas Liebevolles ist. Also, ja, ich denke, und was ich von der mitbekommen habe, das muss ich einfach sagen, ist Eloquenz. Meine Mutter war lustig, die war, konnte großartige Reden und die, ja, die war eloquent und man hat der einfach gerne zugehört. Und die hat kein Blatt von Mund genommen und ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen von ihr. Ja.
Sehr schön. Applaus an unsere
Ja,
Mütter.
warte, hast du recht, mein Schatz?
Am Ende des Tages haben sie ihren Körper uns zur Verfügung gestellt, dass wir überhaupt auf diese Erde kommen dürften. Die haben uns ernährt, versorgt, Windeln gewechselt, gewaschen.
Toll.
An
Das
unserem
immer wieder bei der Ehre.
Ehre für unsere Mütter, oder? Und Ehre
Ebenfalls.
für uns Mütter, die dasselbe dann auch für unsere eigenen Kinder machen, in der Hoffnung, dass wir alles richtig machen, im Wissen, dass wir schon auch einiges Traumas bei unseren Kindern produziert haben. Also, ich stehe dazu, ich hab's.
Das brauchst du gar nicht mit gesenktem Blick zu machen. Das hat jede auf diesem Planeten existierende Mutter hat ihrem Kind irgendwas mitgegeben, was das System disruptet. Aber ich glaube, es ist gar nicht das Ziel, ein Kind so durch die Welt zu bringen, dass es keinerlei Form von Traumata erlebt, sondern ihm dabei, es dabei zu begleiten, die es erlebt, halt bestmöglich zu verarbeiten. Weil es ist doch normal. Es sind ja nicht nur wir. Es kommt ja dann auch die Welt. Irgendwann kriegen die Kinder Traumata, egal von wem. Ja, also. Und unsere
Lieber von mir, dann weiß ich, was ich weitergegeben habe.
Ja, also es geht gar nicht darum. Ich habe hier auf dem Arm, kann man das für die YouTube schauen, da steht tätowiert: Life is not about waiting for the storm to pass, but learning how to dance in the rain. Ne? Also im Leben geht es nicht darum, zu warten, bis der Sturm wegzieht, sondern sich zu trauen, im Regen zu tanzen. Ich glaube, da ist so wirklich was dran, weil stürmisch wird es immer wieder. Und wie wäre es denn, wenn immer nur die Sonne scheint? Dann haben wir alle irgendwann einen Hautkrebs. Also irgendwann mal Schatten.
Der Sonnenbrand.
Genau. Also.
Yes.
Amen, würde ich sagen.
Amen.
Amen, warte.
And so it is.
So it is.
An alle Frauen da draußen, die sich nicht häufig genug selber sagen, wie toll sie das, was sie machen, machen, auch wenn sie gerade denken, überhaupt nicht ausreichend zu machen, möchte ich, dass wir einander immer wieder Spiegel dafür sind, dass wir im Augenblick immer das machen, was wir im Augenblick leisten können. Und das ist alles, was wir von uns erwarten können. Und dafür dürfen wir dankbar sein, weil ich glaube, dass diese Generation per se mit all dem, was wir so schon mitbekommen haben, eine Aufgabe hat, die vielleicht ihresgleichen sucht. Und jede, die die Aufgabe annimmt, egal an welchem Punkt sie dabei steht. Ich bin stolz auf dich. Ich danke dir dafür. Ich fühle mich dir verbunden und ich möchte dir sagen, dass ich dich liebe. Ich habe fertig.
Ja.
Wollt ihr noch was sagen? Sonst sage ich jetzt Tschüss.
So, das tschüss. Waren so schöne Tschüssworte.
In diesem Sinne, auf Wiedersehen, meine Lieben.
And so it is.